Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Der Bolero von Maurice Ravel und Hugo von Hofmannsthal, der in einer historischen Aufnahme sein berühmtestes Gedicht »Manche freilich müssen drunten sterben« liest. Kunst, die verschiedener nicht sein kann. Und doch ist da eine fundamentale Gemeinsamkeit. Die Leichten sind an die Schweren wie an Luft und Erde gebunden. So, genauso sind Hofmannsthal und der Bolero an das Jahr 29 gebunden, wie Luft an Erde. 1929 beginnt die Ravel-Musik ihren Triumphzug in Paris. 1929 stirbt Hofmannsthal in Wien mit 55, 2 Tage nach dem Selbstmord seines Sohns. Ein Zufall? Jean Baudrillard, Reinhard Baumgart, Chet Baker, Jacques Brel, Kurt Böwe, Michael Ende, Hans Magnus Enzensberger, Oriana Fallaci, Anne Frank, Frank Gehry, Jürgen Habermas, Bernhard Haitink, Nikolaus Hanon-Kur, Horst Janssen, Harald Juhnke, Grace Kelly, Walter Kempowski, Imre Kertész, Martin Luther King, Milan Kundera, Günter Kunert, Heiner Müller, James Last, Robert Lebeck, Reinhard Letter, Pilar Lorengar, Hermann Prey, Peter Rühmkopf, George Steiner, Bernhard Tübke, Christa Wolf. Hofmannsthal stirbt, sie werden geboren. Alle. Das Jahr 29 schüttelt Dichter, Philosophen, Maler, Architekten, Schauspieler, Musiker wie reifes Obst von den Bäumen. Für die Chinesen ein Jahr des Drachens und der Schlange, wo die Geburtenraten turnusmäßig steigen. Aber hier werden nicht einfach nur Babys geboren, hier liegt eine ganze kulturelle Ära in den Windeln. Ein gut Teil vom Stammpersonal der bis heute tonangebenden europäischen Intelligenzia. Noch ein Zufall? Macht der Geschichte? Spiel der Gene? Immerhin, die Väter dieser biologischen Erfolgsserie haben Spanien überlebt, die Westfront, den Skagerrak, den U-Boot-Krieg. Und ihre Mütter, die Depressionen dieser Männer. Was immer zu dieser geheimnisvollen Ballung von Überlebenswillen, Mitteilungsdrang, Durchsetzungskraft, Glück und Begabung führt, ohne sie hätte das öffentliche Leben der letzten 50 Jahre anders ausgesehen, anders geklungen, anders geschmeckt. Mit ihren Geschichten, Bildern und Stimmen, ihren Kassandra-Rufen und Visionen haben sie gleichsam die Tische im Haus dieser Öffentlichkeit gedeckt. 6 aus 2 Dutzend 29ern. In einer Collage sind sie hier noch einmal versammelt, wie es das Leben nie vermocht hat. Mit Texten, die Geschichte geschrieben haben, zwischen München und Rostock, Berlin und Stuttgart. Und nicht etwa, weil sie es darauf angelegt hatten. Vielmehr ist es ihr ganzer, sonderbarer Jahrgang, der wie kein anderer das Objekt dieser Geschichte war und ihr Subjekt zugleich. Ihr Papier und ihr Schreiber. Darum wird dies auch nicht nur eine Wiederbegegnung mit den Bannerträgern der Gegenwartsliteratur Christa Wolf, Peter Rühmkorff, Heiner Müller, Günter Kunert, Hans Magnus Enzensberger und Milan Kundera sein, sondern ganz nebenbei auch ein kleiner, launiger Spaziergang durch jedermanns Geschichte der letzten 5 Jahrzehnte.
Die Leuchte aufgehauen! Valentinstag. Al Capone löscht Konkurrenz durch Blutbad in Chicago aus. Nur 17 Stunden von Bremerhaven nach New York. Blaues Band für deutschen Schnelldampfer. Nobelpreis für Thomas Mann. Neuer Modetrend Prinzesskleid. 64 Unfalltote täglich. Berlin Reklamekongress und Grundsteinlegung zum Haus des Rundfunks. Rekordumsatz in der Schallplattenindustrie. Erste Oscars in Los Angeles. Schwarzer Freitag an der Börse. Geburtenzahl steigt wieder.
Quer durch ganz Deutschland werden 5 künftige Großschriftsteller geboren. Heiner Müller im sächsischen Eppendorf, Günter Kunert im preußischen Berlin, Christa Wolf in Landsberg an der Warthe, Peter Rühmkorff im norddeutschen Warstade, Hans Magnus Enzensberger im Allgäuer Kaufbeuren und im böhmischen Brünn Milan Kundera. 2 sind Einzelkinder, 4 haben Brüder. Sozial alles Mittelstand. Die Eltern, kleine Angestellte, Lebensmittelhändler, ein Oberpostdirektor, eine Religionslehrerin, ein Pianist, ein Kaufmann. Keiner hungert, keiner schlürft Kaviar. Auch politisch guter deutscher Durchschnitt. Der kleine Müller ist 4, als sie seinen Vater abführen. Der kleine Kunert, Sohn einer Jüdin, darf nicht aufs Gymnasium gehen. Die kleine Wolf vertraut Volk und Führer, wie der Rest der Familie. Der kleine Enzensberger lernt Schweigen und Verachten. Und der kleine Rühmkorff?
Ende 42, beim Reisigsammeln im Westerberg, ein Flugblatt Novembertage gefunden. Rommels deutsch-italienische Panzerarmee wird bei El Alamein in die Flucht geschlagen. Der größte Geleitzug aller Zeiten, 850 Schiffe, landet eine amerikanische Armee in Nordafrika. Die russische Winteroffensive bei Stalingrad beginnt. Seitdem ständige Lektüre von Flugblättern. Wo die Schule mich dumm ließ und das Leben mich unglücklich machte, wurden Sie mein Fernlehrkursus, meine Politakademie, meine Kunsthochschule, mein Manna. Liebevoller wird sich kaum ein Papyrologe über unleserlich gewordene Nachrichten aus alten Zeiten gebeugt haben, als ich mich über diese verdreckten, zerknitterten, oft unleserlich gewordenen Botschaften aus besseren Welten, und ich säuberte sie, plättete sie, rubrifizierte sie und lernte sie auswendig.
Kindersoldaten. Flakhelfer-Generation.
Ene mene mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht? Sag mir erst, wie alt du bist.
Und ließen uns 14-jährige Fronthelfer ein halbes Jahr lang Panzergräben ziehen und Schützenlöcher ausheben. Satte 8 Stunden Sklavenarbeit täglich für einen Schlag Glutaminsuppe und einen Kanten Margarinebrot mit Kunstmarmelade.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine alte Frau kocht Rüben, eine alte Frau kocht Speck und du bist weg.
Letztgültige Ausbildung an allen noch verfügbaren Mord- und Brandwaffen. Karabiner 98, Panzerfaust, Panzerschreck, Handgranaten, MG 42, Bajonett. Los, rein in den Sandsack damit. Einmal umdrehen, Fuß in den Bauch und wieder raus, das Ding. Das braucht ihr noch weiter für andere. Nach 3 Wochen Nahkampfkursus erscheinen von SS-Musterungskommission zur Materialprüfung. Schwanzparade plus weltanschauliche Bekenntnisabnahme. Wie stellt sich kriegsfreiwilliger Rühmkorff das Verhältnis von Geist und Körper in unserem nationalsozialistischen Staat dar? Reserveoffiziersanwärter, Panzerjagdkommando. Nur vorher noch mal eine Woche Sonderbehandlung mit Hinlegen, auf, hüpfen, mit vorgehaltener Knarre, Liegestütze, Kniebeugen.
Zicke, zacke, Hühnerkacke, raus bist du.
April 45. Wer noch nicht tot ist, wird Volkssturm. Sondereinsatz an der Heimatfront.
Freiwillig, jawohl, freiwillig, jawohl, freiwillig, jawohl, freiwillig. Das kam nun wie Granateinschläge immer näher und näher und staute sich schließlich wie eine ungeheure Druckwelle, wie eine Luftminenexplosionswelle vor mir auf. Freiwillig und nein. Resümee für das ganze weitere Leben. Man muss auch mal Nein sagen können.
Das ist ihr Bildungserlebnis. Krieg, Drill, Endlösung. Kopf oder Zahl, rette sich wer kann oder mit der Herde in den Abgrund. Als sie heimkehren, sind sie noch 16 und schon Überlebende.
auf den einen bunten Luftballon. Nimm ihn fest in deine Hand. Stell dir vor, er fliegt mit dir davon in ein fernes Märchenland.
Und was erwartet sie?
Trümmerwüsten, Berge von Toten, Läuse und Ratten. Die Öffnungszeiten der Ämter 8 bis 18 Uhr, an den Wänden die weißen Flecken anstelle der Führerbilder, Einquartierungen von Vertriebenen, Kriegsheimkehrer in den Zügen, Schwarzhandel mit allem und jedem, Zigaretten gegen Silberbestecke, Sex gegen Nylonstrümpfe, Kommunismus auf Russisch gegen Angst und Schuldgefühle.
Als der Mensch unter den Trümmern seines bombardierten Hauses hervorgezogen wurde, schüttelte er sich und sagte, nie wieder. Jedenfalls nicht gleich.
Günter Kunert. Im gleichen Jahr 49 schreibt Heiner Müller.
Die Zeiten sind heller geworden. Die Zeiten sind finsterer geworden. Wenn die Helle sagt, ich bin die Finsternis, hat sie die Wahrheit gesagt. Wenn die Finsternis sagt, ich bin die Helle, lügt sie nicht.
Das ist die Stunde Null. Für Sie?
Zusammenbruch als Chance, Enzensberger. Absoluter Freiraum, Müller. Keine Lust auf Befreiung, Christa Wolf. Vertrieben aus Landsberg an der Warthe, damals deutsch, heute polnisch. Gestrandet in Mecklenburg, eine Kleinstadt bei Schwerin.
Krankheit und Schwermut. Dann Schreibarbeiten für die neue Führung. Während Müller liest als Hilfsbibliothekar in Frankenberg, Kunert sortierend für den Uhlenspiegel schreibt, Kundera jobbt nachts als Jazzmusiker, tags als Arbeiter, Rühmkopf die Pestbeule hektografiert, Zeitschrift in einem Exemplar und Enzensberger der Filou Gimlitz und Margaritas mixt für die Royal Air Force. Dolmetscht für die Amerikaner.
Utopia. Der Tag steigt auf mit großer Kraft, schlägt durch die Wolken seine Klauen. Der Milchmann trommelt auf seinen Kannen Sonaten. Himmelan steigen die Bräutigame auf Rolltreppen. Aus den Dachluken zwitschern Päpste. Ergriffenheit herrscht und Spott und Jubel. Die Liebe wird polizeilich gestattet, ausgerufen wird eine Amnestie für die Saga der Wahrheit. Wie eine Meuterei bricht das Glück wie ein Löwe aus. Die Wucherer mit Apfelblüten und mit Radieschen beworfen, versteinern. Zu Kies geschlagen zieren sie Wasserspiele und Gärten. Überall steigen Ballone auf, die Lustflotte steht unter Dampf. Steigt ein, ihr Milchmänner, Bräutigame und Strolche. Macht los, mit ganzer Kraft steigt auf der Tag.
Mit 17 hat man noch Träume.
Zeit der Neugier, Zeit der Wunder.
Harry Peel sitzt am Nil, wäscht sein Stiel mit Persil. Nebendran sitzt Mia Mai, schüttelt ihm das linke Ei. Und du bist frei.
Zeit der Entscheidungen, Zeit der Fragen.
Gründung der Bundesrepublik oder Gründung der DDR? Konrad Adenauer oder Walter Ulbricht? Soziale Marktwirtschaft oder sozialistische Planwirtschaft? Arbeiteraufstand in Ost-Berlin oder Verbot der KPD durch die Bonner Regierung? Bundeswehr oder NVA? Ermordung von Rosemarie Nitribitt oder Niederschlagung der Aufstände in Polen und Ungarn?
Alle außer Kunert machen Abitur. Alle außer Müller studieren. Alle außer Kundera gründen Familien. Alle, die das Schicksal in den Osten verschlagen hat, bleiben dort.
Alles auf Hoffnung. Bruderschaft mit jedem, der guten Willens ist. Im Namen der Zukunft auf zum letzten Gefecht. Traum von einer Welt nach dem Messias.
Alle wollen mittun, keiner will abseits stehen. Mit 18, 19 treten sie alle in die Partei ein. Um am Ende alle ausgeschlossen zu werden. Kundera zuerst, 1950. Offizielle Begründung, Machenschaften gegen die Partei. 1956 wieder Eintritt. Endgültiger Ausschluss, 1970.
Einmal im Leben muss man an das Unmögliche geglaubt haben.
Im Westen ist man da nüchterner. Deutsche Frage, geistige Situation der Zeit, metaphysische Schuld. Verweigerung heißt das Wort der Stunde. Die Schwierigkeit, Nein zu sagen. Keine Bruderschaft mit keinem. Kampf dem Staat der Väter. Man muss sich beeilen mit dem Glück nach den Jahren des Gemetzels. Hinein, nicht gestern, nicht morgen. Das ist genug Utopie für ein Leben.
Denn die Befreiung aller kann nur die Befreiung des Einzelnen sein.
Also reist Enzensberger.
Kauft dir einen bunten Luftballon, nimm ihn fest in deine Hand. Stell dir vor, er fliegt mit dir davon in ein fernes Märchenland.
England, Schweden, Frankreich. Studiert schon 1948 mit einem Stipendium der Studienstiftung an der Sorbonne. Promotionsvorhaben Hitlers Rhetorik. Abgelehnt. Schreibt er eben über Brentanos Poetik. Rühmkorff schreibt auch fürs Kabarett. Reime, Mysterienspiele. Eins mit Rainer Röhl, mit dem er 1955 den Studentenkurier gründet. Das erfolgreichste Studentenmagazin der Bundesrepublik. Mit Aufsätzen von Größen wie Arno Schmidt und Kurt Hiller, neben seiner Rühmkorffs legendärer Rubrik Leslie Meyers Lyrikschlachthof. Von den literarischen Goldschnittseelen des Landes gefürchtet wie das Weihwasser vom Teufel. Bevor das Blatt 10 Jahre später, als es schon konkret heißt, eine Auflage von 500.000 hat und Mitarbeiter wie Ulrike Meinhof und Enzensberger vom ganzen Staat gefürchtet wird. 1957 haben alle außer Christa Wolf debütiert, die als unglückliche Cheflektorin im Verlag Neues Leben sitzt, schwanger mit dem zweiten Kind. Von Kunert und Kundera erscheint bereits der zweite Gedichtband. Müller erlebt in der Volksbühne seine erste Uraufführung über die 10 Tage, die die Welt erschütterten, die Oktoberrevolution nach John Reed.
Nachdem jahrelang alles, was ich ernst meinte oder für gut hielt, abgelehnt wurde.
Rühmkorff kreiert zusammen mit Werner Ringel die hochambitionierte Literaturzeitschrift Zwischen den Kriegen, Blätter gegen die Zeit, als Plattform für den Finismus.
Einzig mögliche Haltung gegen den bevorstehenden Dritten Weltkrieg.
Da rauscht es mächtig im Blätterwald. Hans Magnus Enzensberger auf dem Weg zum neuen Star der Bewusstseinsindustrie wirft der Kritik sein Lyrikdebüt Verteidigung der Wölfe vor die Füße.
Soll der Geier Vergissmeinnicht fressen? Was verlangt ihr vom Schakal, dass er sich häute, vom Wolf? Soll er sich selber ziehen die Zähne? Was guckt ihr blöd aus der Wäsche auf den verlogenen Bildschirm? Es gibt viel Bestohlene, wenig Diebe. Wer applaudiert ihnen denn? Wer steckt die Abzeichen an? Wer lechzt nach der Lüge? Ihr Lämmer! Schwestern sind mit euch verglichen die Krähen. Ihr blendet einer den anderen. Brüderlichkeit herrscht unter den Wölfen. Sie gehen in Rudeln. Gelobt seien die Räuber. Ihr, einladend zur Vergewaltigung, werft euch aufs faule Bett des Gehorsams. Winselnd noch lügt ihr. Zerrissen wollt ihr werden. Ihr ändert die Welt nicht.
Mauer, die, Plural Mauern, aus einzelnen Steinen oder einer gestampften und erhärteten Masse bestehender Baukörper. Berliner Mauer, Grenzanlagen zwischen dem Ost- und Westteil von Berlin, 167,8 Kilometer lang, bestehend vom 13. August 1961 bis 9. November 1989. Aufbau, Hinterlandmauer aus Beton oder Streckmetallzaun, 2 bis 3 Meter hoch, am Boden liegende Signalanlage, die bei Berührung Alarm auslöst, Kontaktzaun aus Streckmetall, übermannshoch, mit Stachel und Signaldraht bespannt, Hundelaufgraben, Panzersperre aus kreuzweise verschweißten Eisenbahnschienen, Postenstraße, Kontrollstreifen, zweiter Streckmetallzaun.
Was war das?
Letzte Betonmauer.
Ein Albtraum?
3,75 hoch.
Strafe?
Eigentliche Grenze zu West-Berlin.
Chance? Kollateralschaden des Zweiten Weltkriegs?
Was habe ich hier verloren? In diesem Land, dahin mich gebracht haben meine Älteren durch Arglosigkeit. Eingeboren, doch ungetrost, abwesend bin ich hier, ansässig im gemütlichen Elend, in der netten, zufriedenen Grube. Das ist ein anderes Land als andere Länder. Das reut mich, und dass es mich reut, das ist das kleinere Übel, denn das ist wahr, was seine Opfer, ganz gewöhnliche tote Leute aus der Erde rufen, etwas laut und Erfolgloses, das an das schalldichte Pflaster dringt. Ja, wären's Leute wie andere Leute. Wär es ein ganz gewöhnliches, ein anderes als dieses Nacht- und Nebelland, von Abwesenden überfüllt, die, wer sie sind, nicht wissen, noch wissen wollen, die in dieses Land geraten sind, auf der Flucht vor diesem Land und werden flüchtig sein bis zur Grube. Wär's anders, wär ihm zu helfen, wäre Rat und Genugtuung hier, wär es nicht dieses brache, mundtote Feindesland.
Auch in 100 Jahren wird man keine Loblieder auf die Mauer singen. Aber in ihrem Schatten entdeckt man, vielleicht, erstaunt, diese Blüte der zwei Literaturen. So grundverschieden, so unvereinbar und dabei so einzigartig und einflussreich, dass man nur von einer zweiten deutschen Klassik sprechen kann.
Deutschland, mein Land, unheilig Herz der Völker, ziemlich verrufen von Fall zu Fall unter allen gewöhnlichen Leuten. Meine zwei Länder und ich, wir sind geschiedene Leute, und doch bin ich inständig hier in Asche und Sack, Musterland, Mördergrube, in die ich herzlich geworfen bin bei halbwegs lebendigem Leib. Da bleibe ich jetzt, ich hadre, aber weiche nicht. Da bleibe ich eine Zeit lang, bis ich von hinnen fahre zu den anderen Leuten und ruhe aus in einem ganz gewöhnlichen Land. Hier nicht, nicht hier.
Furioses Titelgedicht von Enzensbergers zweitem Lyrikband »Landessprache«, in einer fast 60 Jahre später aufgenommenen Lesung von Peter Rühmkorff. Unvorstellbar, das wäre in der DDR geschrieben worden. Aber fast zur gleichen Zeit entsteht, genauso furios, in der DDR das im Westen unvorstellbare Frühwerk Heiner Müllers.
Die Umsiedlerin, Philoktet, der Bau, Ödipus, Tyrann, Herakles V., Prometheus und der Horatia.
Christa Wolf arbeitet am geteilten Himmel. Kunert muss seinen inzwischen 6. Gedichtband im Westen publizieren.
Auf unzeitgemäß verfertigtem Papier schreibe ich eine kleine fossile Wahrheit. In der Schrift, welche vor den täglichen Weltuntergängen verständlich war.
Kunderas Debütroman Der Scherz wird, nachdem er jahrelang auf Eis lag, endlich veröffentlicht. Gefolgt vom Buch der lächerlichen Liebe.
Mein erstes erwachsenes Werk.
Einem Film, dem Staatspreis der CSSR. Alles geht seinen Gang. Scheint es.
1963, Einführung des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung in der DDR. Rücktritt Adenauers, Ludwig Erhard wird Bundeskanzler.
Christa Wolf wird Kandidatin des Zentralkomitees der SED. Debüt ihres ersten Romans, Der geteilte Himmel, Auflage 160.000 Exemplare. Heftige Debatten, aber auch Heinrich Mann und Nationalpreis dritter Klasse. Und im Westen bekommt Enzensberger den Büchnerpreis, Thema seiner Rede über die Unlust Deutscher zu sein.
Bundesregierung unterstützt Vietnamkrieg. Erste Studentenproteste in Amerika. Erster Mensch im Weltall. Erste Urteile im Frankfurter Auschwitz-Prozess. 11. Tagung des ZK der SED. Kahlschlag-Plenum.
Wollen wir die Arbeitsproduktivität und damit den Lebensstandard erhöhen, woran doch alle Bürger der DDR interessiert sind, dann kann man nicht nihilistische, ausweglose und moralzersetzende Philosophien in Literatur, Film, Theater, Fernsehen und in Zeitschriften verbreiten. Skeptizismus und steigender Lebensstandard beim umfassenden Aufbau des Sozialismus schließen einander aus.
Enzensberger, inzwischen Suhrkamp-Lektor, miterfindet die Kultreihe Edition Suhrkamp, gründet das Kursbuch, Plattform der 68er, und hält in Frankfurt vor überfüllten Hörsälen seine Poetikvorlesungen.
CSSR, Beginn des politischen Tauwetters. Erste Tournee der Beatles durch Westdeutschland. Gründung der Kommune 1 in West-Berlin.
An der Freien Universität hält der junge Autor Reinhard Lettau Brandreden. Eine heißt
Von der Servilität der Presse.
Dafür wird er von der Kiesinger Regierung aus der Bundesrepublik ausgewiesen.
In der DDR erscheint Erik Neutschs Spur der Steine.
Wird verboten.
Günter Kunerts neuer Erzählband, prophetischer Titel Die Beerdigung findet in aller Stille statt, wird wieder nur im Westen gedruckt. Das Manuskript von Christa Wolffs zweitem Roman Nachdenken über Christa T. tritt eine mehrjährige Odyssee durch die politischen Entscheidungsmühlen des DDR-Verlagswesens an.
Sie schob die Unterlippe vor. Also gut, sie nahm das Zimmer. Die Straße war nach einem deutschen Philosophen benannt. Abends wusch manchmal ein Kind sorgfältig die Ziersteine im baum- und strauchlosen Vorgarten ab. Frühmorgens klopften Armeen von Hausfrauen ringsum auf allen Höfen ihre Teppiche. Und in der Tür erschien die Wirtin, einen Brief zwischen spitzen Fingern, oder unter dem Arm einen Wandspruch, den Christa T. eben heruntergenommen und in den Flur gestellt hatte. Wenn auch der Hoffnung letzter Anker bricht, verzage nicht. Wäre es möglich, auch dieser sollte Ihnen nicht gefallen? So wollen Sie ohne jeden geistigen Zuspruch leben?
Januar 1968. Alexander Dubček wird zum ersten Sekretär der tschechischen KP gewählt. April. Aus Protest gegen die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der BRD zünden Mitglieder der APO in Frankfurt am Main zwei Kaufhäuser an. Mai, blutige Unruhen an der Sorbonne. Nach dem Attentat auf Rudi Dutschke, Demonstration und Sternmarsch gegen die Notstandsgesetzgebung. Juni, sowjetische Truppen zu Staatsmanöver in die Tschechoslowakei. Heintje, Nummer 1 auf der Spiegel-Bestsellerliste der Unterhaltungsmusik. August, sowjetische Streitkräfte besetzen Prag.
Alexander Dubček wird verhaftet.
Der Hass auf die Russen berauscht die Menschen. In allen Städten hatte man die Straßenschilder und die Wegweiser mit den Namen der Städte abgerissen. Über Nacht war das Land namenlos geworden. 7 Tage lang irrte die russische Armee umher, ohne zu wissen, wo sie war. Die Offiziere suchten die Gebäude von Redaktionen, Rundfunk und Fernsehen, um sie zu besetzen, doch konnten sie nichts finden. Sie fragten die Leute, aber diese zuckten bloß mit den Schultern oder gaben falsche Namen und verkehrte Richtungen an.
Dann kehrt Dubček nach Prag zurück. Die Rede, die er im Radio hält...
Nach 6 Tagen Gefangenschaft in Moskau kann er kaum noch sprechen, stottert und ringt nach Atem.
Besiegelt das Ende des Prager Frühlings.
Wieder von vorn anfangen, zaghaft aus Schlamm und Schleim heraus, wieder den aufrechten Gang erlernen, unbelehrbar, wieder in den eisigen Wind der Ideale und wieder weggeweht.
Enzensberger reist wieder mal ab, diesmal für länger, in die Karibik, nach Havanna.
Christa T. ging dann doch. Sie hat diesen Vorgang, wegzugehen, später noch öfter wiederholt. Dahinter verbirgt sich ein Muster, schon ablesbar beim ersten Mal. Hinter sich lassen, was man zu gut kennt, was keine Herausforderung mehr darstellt. Neugierig bleiben auf die anderen Erfahrungen, letzten Endes auf sich selbst, in den neuen Umständen. Die Bewegung mehr lieben als das Ziel. Die Nachteile einer solchen Natur für ihre Umgebung und für sich selbst liegen auf der Hand. Damals übrigens fiel sie wenig auf. Jedermann war gezwungen, den Mut zur Bewegung in sich wachzuhalten. Die Zeit floss sehr schnell. Man überlegte nicht lange, fischte sich fast ohne hinzusehen ein Leben heraus, fragte nicht viel, ob es passte, lebte es eben. Da wurde es passend. Oder jedenfalls glaubte man das mit der Zeit. Die äußeren Umstände freilich standen dazu im lächerlichsten Widerspruch.
Gott ist die Wüste.
Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings wird Kundera aus der Universität entlassen, aus der Partei ausgeschlossen, mit Publikationsverbot belegt. Sein Werk wird entfernt aus den öffentlichen Bibliotheken. Er schreibt noch zwei Romane, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Chance auf Veröffentlichung. Abschiedswalzer und Das Leben ist anderswo. Dann geht er. Zuerst nach Rennes, später nach Paris. Auf Zeit, wie er glaubt.
Wissen Sie, ich habe das Recht, in die Tschechoslowakei zurückzukehren. Und das ist für mich außerordentlich wichtig. Weil die Existenz eines Dauer-Emigranten deprimierte mich. Dennoch kann ich mich nur dort aufhalten, wo ich arbeiten kann. Und momentan ist das eher in Frankreich möglich als in der Tschechoslowakei.
Bautzen oder Babylon?
Die Formel von Heiner Müller. Für den übrigens ausgerechnet mit Honeckers Machtantritt 1971 die goldene Zeit der öffentlichen Rehabilitierung anbricht, synchron zu enormer Produktivität und weltweiter Wirkung.
Macbeth, Zement, die Schlacht, Hamlet-Maschine, der Auftrag.
Dagegen wird Kundera nach Erscheinen seines neuen Romans, dem Buch vom Lachen und Vergessen in Frankreich, von den Funktionären der CSSR ausgebürgert. Ein paar Jahre und Querelen um die Biermann-Petition später verlässt auch Günter Kunert Ost-Berlin und geht nach Babylon, in den Westen.
Exil. Dein Blick wird fremd. Er geht und fällt und trifft die Dinge nur noch schwach. Da ist nichts, was ihn länger hält. Ein Spiegelbild, die ganze Welt, darin dein Unheil tausendfach. Die Abendstunden eilen sich zu enden, dann Nacht und Nebel und kein Ton. Du zwischen vielen fremden Wänden verloren, ja, doch nicht als Sohn. Statt Hoffnung spricht zu dir das Schweigen. Vergiss, vergiss, um morgen früh dich aller Wegen wie gewohnt zu zeigen. Führt einer heim, für dich wohl nie.
Der Immigrant emigriert aus einem Schicksal. Der Reisende reist nur von hier nach da. Mit Pass- und Rückflugticket in der Tasche bleibt er überall Tourist. Ein Städtetourist, ein Safaritourist, ein Revolutionstourist. Der Literatur ist es egal. Nach seiner Rückkehr aus Kuba erklärt Enzensberger:
Weitere Gründe dafür, dass die Dichter lügen. Weil der Augenblick, in dem das Wort glücklich ausgesprochen wird, niemals der glückliche Augenblick ist. Weil der Verdurstende seinen Durst nicht über die Lippen bringt. Weil im Munde der Arbeiterklasse das Wort Arbeiterklasse nicht vorkommt. Weil wer verzweifelt, nicht Lust hat zu sagen, ich bin ein Verzweifelnder. Weil Orgasmus und Orgasmus nicht miteinander vereinbar sind. Weil der Sterbende, statt zu behaupten, ich sterbe jetzt, nur ein mattes Geräusch vernehmen lässt, das wir nicht verstehen. Weil es die Lebenden sind, die den Toten in den Ohren liegen mit ihren Schreckensnachrichten. Weil die Wörter zu spät kommen oder zu früh. Weil es also ein anderer ist, immer ein anderer, der da redet. Und weil der, von dem da die Rede ist, schweigt.
Nur kurze Zeit vorher reimt Rühmkorff noch fröhlich:
Wir turnen in höchsten Höhen herum, selbst redend und selbst reimend, von einem Individuum aus nichts als Worten träumend. Was uns bewegt, warum, wozu, den Teppich zu verlassen, ein nie erforschtes Who is Who im Sturzflug zu erfassen. Wer von so hoch zu Boden blickt, der sieht nur Verarmtes, Verirrtes. Ich sage, wer Lyrik schreibt, ist verrückt, wer sie für wahr nimmt, wird es. Ich spiel mit meinem Astralleib Klavier, vierfüßig, 40 zähig, ganz unten am Boden gelten wir für nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Die Lorelei entblößt ihr Haar am umgekippten Reine. Ich schwebe graziös in Lebensgefahr, grad zwischen Freund Hein und Freund Heine.
So, so you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain.
Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht den Georg-Büchner-Preis 1980 Christa Wolf. Sie hat mit hohem Ernst dazu beigetragen, die Finsternisse zeitgenössischer Erfahrung in erzählender Prosa aufzuhellen.
Die Finsternisse zeitgenössischer Erfahrung.
Sowjetische Truppen in Afghanistan. Strafprozess gegen Mitglieder der Charta 77 in Prag. Streiks in Polen. NATO-Doppelbeschluss zur Aufrüstung Europas mit Mittelstreckenraketen. Krieg im Iran. Kriegsrecht in Polen. 2 Millionen Arbeitslose in der Bundesrepublik. Stationierungsbeginn der russischen SS-20 Kurzstreckenraketen in der DDR und der Pershing-2-Raketen in Westeuropa. Abbruch der Verhandlungen. Kohl-Regierung stimmt weiterer Aufrüstung zu. Brezhnev stirbt. Dann Andropow. Dann Tschernjenko. Unmittelbar nach Gorbatschows Machtantritt Wiederaufnahme der Abrüstungsverhandlungen. Reaktorunglück in Tschernobyl.
Wir, ernüchtert bis auf die Knochen, stehen entgeistert vor den vergegenständlichten Träumen jenes instrumentalen Denkens, das sich immer noch Vernunft nennt, aber dem aufklärerischen Ansatz auf Emanzipation, auf Mündigkeit hin längst entglitt und als blanker Nützlichkeitswahn in das Industriezeitalter eingetreten ist. Gefesselt durch eine weithin unverstandene Vergangenheit, gebannt in eine fast alternativlose Gegenwart, voll böser Vorahnung. Wie sollen wir sprechen? Und sagt die Zeit, was sich über sie sagen lässt, nicht in Plaste, Beton und Stahl, monströs, düster, selbstverräterisch, mit einer Wucht, die Sprache nicht erreichen kann. Soll sie also die Sprache der Literatur sich uns versagen?
Auch Sarkasmus ist manchmal eine Form der Tapferkeit. Nehmen wir Rühmkopf zum Beispiel.
Schön, wie sich die Sterblichen berühren. Knüppel zielen schon auf Hirn und Nieren, dass der Liebe gleich der Mut vergeh. Wer geduckt steht, will auch andere biegen. Sorgen brauchst du dir nicht selber zuzufügen. Alles, was gefürchtet wird, wird wahr. Bleib erschütterbar. Bleib erschütterbar, doch widersteh.
Der Zustand der Welt ist verkehrt, sagen wir probeweise und merken, es stimmt. Schön ist das Wort nicht, bloß richtig.
Das ist die Frau, die endlich zur Sprache kommt. Das große Abenteuer, die größere Hoffnung. Die großen Romane der Christa Wolf. Günderode, Medea, Cassandra, was bleibt?
Etwas frisst an mir. Ich rauche zu viel, ich trinke zu viel, ich sterbe zu langsam.
Auf andere Art die gleiche Verzweiflung, die gleiche Hoffnung bei den Männern, hellsichtigen Männern. Heiner Müller, die Hamlet-Maschine, das Europa der Frau, Ophelia.
Ich zertrümmere die Werkzeuge meiner Gefangenschaft, den Stuhl, den Tisch, das Bett. Ich zerstöre das Schlachtfeld, das mein Heim war. Ich reiße die Türen auf, damit der Wind herein kann und der Schrei der Welt. Ich zerschlage das Fenster. Mit meinen blutenden Händen zerreiße ich die Fotografien der Männer, die ich geliebt habe und die mich gebraucht haben, auf dem Bett, auf dem Tisch, auf dem Stuhl, auf dem Boden. Ich lege Feuer an mein Gefängnis. Ich werfe meine Kleider in das Feuer. Ich grabe die Uhr aus meiner Brust, die mein Herz war. Ich gehe auf die Straße, gekleidet in mein Blut.
Wer aber schützt Sie vor dem Schicksal der Welt? Damals, heute. Bühnenanweisung, Ophelia im Rollstuhl, Fische, Trümmer, Leichen.
Im Namen der Opfer. Ich stoße allen Samen aus, den ich empfangen habe. Ich verwandle die Milch meiner Brüste in tödliches Gift. Ich nehme die Welt zurück, die ich geboren habe, zwischen meinen Schenkeln. Ich begrabe sie in meiner Scham. Nieder mit dem Glück der Unterwerfung. Es lebe der Hass, die Verachtung, der Aufstand, der Tod. Wenn sie mit Fleischermessern durch eure Schlafzimmer geht, werdet ihr die Wahrheit wissen.
Das sind sie, die 29er. Auf der Höhe ihres Ruhms, ihrer Energien, ihrer Wirkung. Allesamt Mitglieder des PEN und der diversen Kunstakademien. Alle mit Preisen, Ehrendoktorwürden, Gastprofessuren überhäuft. Alles Intellektuelle, deren Meinung zählt. Bannerträger des europäischen Geistes. Meinungsmacher, Stichwortgeber. Lebende Beweise für die Möglichkeit friedlicher Koexistenz zwischen einander ausschließenden Weltanschauungen und Poetiken.
Mit den Jahren auch nicht mehr ganz in dem Zustand, dass man sich seine Liebhaberinnen noch persönlich aussuchen kann. Wahrlich, so ist es, Freunde, keine widerspricht. Noch Seher oder schon Spanner, das ist die Frage. Von meinem Augenhintergrund her stehe ich unseren Herrenmagazinen eigentlich doch etwas näher als den Zielen der Frauenbewegung. Na, mal abwarten erst, wenn der Kopf gegen Mittag endgültig durch die Tabletten bricht. Ich will da ja gar kein Dings, kein Drama draus machen. Die richtigen Dramen gehen sowieso immer aus wie der britische Bergarbeiterstreik 84. Die Helden müssen zu Kreuze kriechen. Ich will damit nur sagen, wer sein Gedächtnis schon so weit verloren hat, dass er gerade noch paar alte Meister wiedererkennt, muss nach vorne durch. Also los, so lange die Koffergriffe noch halten und dann gleich mit dem Intercity Max Stirner durch die halbe Republik. Drauf zu, gefeiert kann später im Himmel werden. Patient braucht keine Ruhe, Patient braucht Reize.
So hätte es weitergehen können.
Also lebt der Mensch 70 Jahre. Die ersten 30 sind seine menschlichen Jahre. Die gehen schnell dahin. Da ist er gesund, heiter, arbeitet mit Lust und freut sich seines Daseins. Hierauf folgen die 18 Jahre des Esels. Da wird ihm eine Last nach der anderen auferlegt. Er muss das Korn tragen, das andere nährt, und Schläge und Tritte sind der Lohn seiner treuen Dienste. Dann kommen die 12 Jahre des Hundes. Da liegt er in den Ecken, knurrt und hat keine Zähne mehr zum Beißen. Und wenn diese Zeit vorüber ist, so machen die 10 Jahre des Affen den Beschluss. Da ist der Mensch schwachköpfig und närrisch, treibt alberne Dinge und wird ein Spott der Kinder. Wende. Volkstümliche Bezeichnung für die friedliche Revolution in der DDR zwischen Herbst 89 und Frühjahr 1990, in deren Verlauf der spektakuläre Sturz des SED-Machtapparats, die Öffnung der Mauer und die ersten freien Volkskammerwahlen stattfanden, als Lehnwort auch ins Englische übernommen.
Willkommen in Babylon. Don't worry.
be happy.
Nummer 1 Hit in den Charts des Jahres 1989.
Enzensberger nimmt das folgenreichste Ereignis der jüngeren deutschen Geschichte wie gewohnt sportlich. Ein Meister in den Verhaltenslehren der Kälte.
Der aufrechte Gang ist nach wie vor ein beliebtes moralisches Postulat. Vorgetragen wird es gewöhnlich mit einem gewissen Menschheitspathos. Der vorwurfsvolle Unterton ist unüberhörbar. Leicht könnte man den Eindruck gewinnen, die Ermahnung richte sich an eine Gesellschaft von Vierbeinern. Ganz anders Dr. Renner. Unser rotblonder Physiklehrer, der, mitten in der gedämpften Anarchie der späten 40er Jahre, einer verblüfften Schulklasse seine Forschungsergebnisse vortrug. Die Wissenschaft, behauptete er, sei bis dahin vor einem Rätsel gestanden. Auch er selber maße sich nicht an, eine stichhaltige Erklärung dafür gefunden zu haben, wie eine derart turbulente Form der Fortbewegung überhaupt möglich sei. Ganz abgesehen von den Anforderungen, die der aufrechte Gang an Gleichgewichtssinn und Koordinationsvermögen stelle, Anforderungen, vor denen die künstliche Intelligenz kläglich versagt, denn bekanntlich ist ihnen kein Automat gewachsen. Sei schon die reine Kinetik des Gehens so komplex, dass sie sich nur in ganz grober Annäherung ausgehend von der Theorie des Kreisels berechnen lasse. Eigentlich handle es sich um eine Art von Taumel. Der Aufrechte sei ein äußerst prekärer, schwankender, stets von Katastrophen bedrohter, gewissermaßen schlitternder Gang. Grübelnd verließen wir die Schule, indem wir vorsichtig, ja geradezu ungeschickt, einen Fuß vor den anderen setzten. Ein Beispiel dafür, um mit Kleist zu reden, welche Unordnungen in der natürlichen Grazie des Menschen das Bewusstsein anrichtet.
Möglich, dass Heiner Müller diese Meditationen liest. Schließlich.
Überhaupt und unter sich ist der Jahrgang 29 immer irgendwie Kamerad,
meint Rühmkopf. Allerdings ist auch Müllers radikale Abwehrreaktion auf die Ereignisse von 89 bekannt. Ein Körper, der das Spenderorgan abstößt. Sofern es diese Kameradschaft je auch grenzüberschreitend gegeben hat, in den Texten, die nach dem Zusammenbruch des Ostblocks entstehen, ist davon nichts mehr zu spüren. Abgründe tun sich auf. Kluften zwischen Enzensberger 1990 veröffentlichtem Essay »Gangarten – Nachtrag zu einer Utopie« und Müllers 1993 veröffentlichtem Langgedicht »Mommsens Block«. Da sind alle Tischtücher zerschnitten. Wo gilt?
Dass in den Sümpfen mehr Leben ist als in der Höhe, weiß die Biologie. Wie soll man den Leuten begreiflich machen und wozu? Dass das erste Jahrzehnt unter Nero, dem verhinderten Künstler, dem Blutigen. Musik wird hochgehandelt im Niedergang, wenn alles gesagt ist, werden die Stimmen süß. Eine glückliche Zeit war für das Volk von Rom, die glücklichste vielleicht seiner langen Geschichte. Es hatte sein Brot, seine Spiele. Die Massaker fanden in den oberen Rängen statt und hatten eine hohe Einschaltquote.
Und weiter?
Der Sockel ist wieder ihr Standort. Professor vor der Universität, benannt nach Humboldt. Von den Machthabern einer Illusion. Sie hatten ihre römische Geschichte nicht gelesen und Marx nicht, der die Lektüre verschwiegen hat. Hätte er länger gelebt, hätte man sagen können, aus Geldneid vielleicht auf ihren Nobelpreis, der Jude. Gefangen im Strickmuster der roten Cäsaren, die seinen Text skandierten mit Soldatenstiefeln. Wie räumt man ein Minenfeld, fragte Eisenhower, Sieger des Zweiten Weltkriegs, einen anderen Sieger. Mit den Stiefeln eines marschierenden Bataillons, antwortete Schukow. Der große Oktober der Arbeiterklasse, besungen freiwillig, mit Hoffnung oder im doppelten Würgegriff von zu vielen und noch mit durchschnittener Kehle, war ein Sommergewitter im Schatten der Weltbank.
Enzensberger dagegen diagnostiziert mit dem Lakonismus des Pathologen über der Leiche das Ende der Macht der Intellektuellen.
Es schwankt nicht nur der Boden der Tatsachen, auch der fliegende Teppich der Utopie wird denen, die sich häuslich auf ihm eingerichtet haben, unter den Füßen weggezogen. Ja, wer glaubt, die Zukunft gepachtet zu haben, ist eher noch schlechter dran, als wer sich zum Hüter des Vorhandenen berufen glaubt. Der Illusion von der Beherrschbarkeit der gesellschaftlichen Sphäre waren beide verfallen. Doch die Verluste der linken Intelligenz fallen schwerer ins Gewicht. Denn das Endgültige, das sie im Sinn hatte und das sich als bloßer Schein erweist, stand nicht unter dem Diktat der Realität, sondern unter dem Zeichen der Hoffnung.
Dagegen Heiner Müller, der Weltdramatiker, einmal noch auf der Höhe seiner Kunst, unversöhnlich, radikal, keinen kleinen Finger dieser Zeit. Verweigerung statt Coolness, Kriegsbeil statt Kapitulation. Keiner sagt es leidenschaftlicher als er. Dieses Nein.
Entschuldigen Sie, Professor, den bitteren Tonfall. Die Universität benannt nach Humboldt, vor der Sie wieder auf Ihrem Sockel stehen, lange nach Ihrem Tod, wird freigeschaufelt, gerade jetzt vom vermuteten Unrat des neuen Köhler-Glaubens, nicht für Grafen und Barone. Gestern beim Essen in einem Nobelrestaurant, zwei Helden der Neuzeit speisten am Nebentisch. Lemuren des Kapitals, Wechsler und Händler. Und als ich ihrem Dialog zuhörte, gierig nach Futter für meinen Ekel am Heute und Hier, fünf Straßen weiter, wie die Sirenen andeuten, schlagen die Armen auf die Ärmsten ein. Und als die Herren privat werden, Zigarren und Cognac, strikt nach dem Lehrbuch der politischen Ökonomie des Kapitalismus, Tierlaute, wer wollte das aufschreiben mit Leidenschaft? Hass lohnt nicht, Verachtung läuft leer. Verstand ich zum ersten Mal Ihre Schreibhemmung, Genosse Professor, vor der römischen Kaiserzeit, der bekanntlich Glücklichen unter Nero. Wissend, der ungeschriebene Text ist eine Wunde, aus der das Blut geht, das kein Nachruhm stillt.
Hier endet die kurze Reise durch die Jahre und Seiten dieser großen Sechs vom Jahrgang 29. So widersprüchlich und offen, erhellend und im besten Sinn des Wortes fragwürdig, wie das Leben selbst. Geboren sind sie, als Hofmannsthal stirbt und wie das Leichte an das Schwere gebunden. Manchmal, in einer glücklichen Stunde, kommt der Messias tatsächlich zu spät.